Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
War das nicht schön, Blome? Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, das war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr schön.
Es sollte immer so anfangen. So sollte es immer anfangen. So wie Donald Trump sein Town Hall Meeting in Pennsylvania bestritten hat, mit schöner Musik. Ich weiß nicht, ob viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich das angeguckt haben. Kann man im Netz machen. Irgendwann hat er einfach gesagt, who wants to hear questions anyway? Let's play some music. Und dann hat er seine Chartliste abgespielt. Die kann man sich jetzt bei Spotify auch runterladen. Die Lieblingssongs von Donald Trump. Dazu gehört Ave Maria, gesungen von Luciano Pavarotti.
Ja, und die Hälfte seiner Zuhörer wird gar nicht erkannt haben, dass es Musik ist. Und die andere Hälfte seiner Zuhörer wird gedacht haben, Pavarotti ist eine Nudelsauce.
Nein, das dachte man bei ihm.
Naja, wie auch immer. Aber sie schauen da so staunend drauf. Kann es vielleicht gewesen sein, dass der eigentliche Vorgang dieser und zwei anderer Auftritte von Donald Trump ist, dass er offenkundig verrückt geworden ist. Also jetzt mal klinisch verrückt. Der Mann gehört in die Klapse, andere sagen, er gehört in den Knast, aber in die Klapse gehört er auf alle Fälle. Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor. Ich liebe Kühe. Sie wollen unsere Kühe töten. Ihr wisst schon warum, oder? Sagt es nicht. Sie wollen unsere Kühe töten und das bedeutet, ihr seid als Nächste dran. Das ist O-Ton des künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump.
Na gut, da kommen Sie im Osten, könnten Sie auch mit sowas Wahlkampf machen, wo dann immer gesagt wird, die Grünen wollen dir das Nackensteak wegnehmen, von da bis zu, sie töten unsere Kühe, von da bis zu, ihr seid die Nächsten dran, ist es nicht so weit. Mann, ich verstehe Sie nicht, der Mann ist halt ein begnadeter Populist. Ich habe mir diese Pennsylvania-Geschichte angeguckt, wo danach dann bei uns schon wieder in den Zeitungen steht, ja, er ist verrückt und da kann man mal sehen, er spielt Musik, dann fängt er plötzlich an mit YMCA und It's a Man's World von James Brown und so. Da sieht man mal, er dreht jetzt total durch. Nein, er dreht nicht durch. Er hat eine Stunde lang Fragen gemacht und am Schluss hat er irgendwann gesagt, Leute, es ist hier so heiß drin und so, lass mal schön Musik machen, ein bisschen tanzen. Jetzt will ich nicht unbedingt Donald Trump beim Tanzen zusehen, ja? Missverstehen Sie mich nicht. Aber es ist natürlich, er ist ein Showmaster, er ist ein Political Animal, er hat ein Gespür für das Publikum, mit dem er zu tun hat. Ich weiß nicht, ich kann mich darüber ehrlich gesagt überhaupt nicht aufregen, sorry.
Ich schon, Augstein. Und zwar, und das ist überraschend, es geht doch eigentlich um die Frage, ist das jetzt ein notorischer Lügner, kann der ein Land gut regieren? Also welcher Charakter steckt in ihm? Und sie ästhetisieren alles, was dafür spricht, dass er einen schlechten bzw. gar keinen Charakter hat. Und tänzeln dann so drumherum. Ist doch lustig, wenn der von Kühen erzählt. Ich lese Ihnen noch ein Zitat vor. Sie kommen mit diesen, sie wollen jetzt wirklich Dinge tun wie keine Kühe mehr und keine Fenster in den Häusern. Sie haben wunderbare Pläne für dieses Land. Ehrlich gesagt, sie sind verrückt und sie tun unserem Land großes Leid an. Also, sie haben wunderbare Pläne für dieses Land. Ehrlich gesagt, sie sind verrückt und tun unserem Land großes Leid an, weil sie keine Fenster mehr in Häusern haben wollen. Der Mann ist krank. So, und das ist das, was mich interessiert. Da wird ein Kranker, also zumindest ein wirklich ärgstens in Mitleidenschaft gezogen durch, keine Ahnung, seinen Lebenswandel, seine Art zu denken, wie auch immer, möglicherweise US-Präsident. Das macht mir Angst. Und da kann ich jetzt nicht mehr drum rumtänzeln und sagen, wow, das ist doch eine coole Show. So unter Freak-Show-Aspekten ist das doch cool. Nee, das ist nicht cool. Das ist Wahnsinn. Das ist Klapse. Das ist
okay,
gefährlich.
Pass auf. Dann gehen wir von dem Ästhetischen. Ich verstehe das, dass Sie sagen, Sie werfen mir sozusagen vor, ich ästhetisiere diese Form von Populismus oder geil mich daran so auf oder finde das irgendwie kokett lustig, irgendwie so, ja, aus meiner, Eppendorfer Altbauwohnung heraus irgendwie näselnd macht man sich dann so ein bisschen lustig über die verrückten Amerikaner.
Darf ich das dazwischen fragen?
Nein, ganz kurz.
Ganz praktisch.
Ich wollte
haben Sie keine Angst davor, dass der Präsident wird?
Ich sage Ihnen gleich, warum ich tatsächlich Angst davor habe, dass der Präsident wird. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass ich gerade im Economist einen sehr interessanten Artikel gelesen habe. Und den Economist kennen Sie ja vielleicht auch als seriöse Quelle. Da wurde einmal untersucht, inwieweit sich die amerikanische Politik unter Biden, aber auch die Planungen von Kamala Harris bereits angenähert haben an Trumps Agenda. Und das Fazit dieses Textes war, Trump hat seinen Stempel bereits hinterlassen auf der amerikanischen politischen Landkarte. Die Politik gegenüber China, die Politik gegenüber den fossilen Energien, die Politik, was Abschottungszölle angeht, da fahren Biden bzw. Harris inzwischen auch den praktisch identischen Kurs wie Trump. Insofern kann ich Ihnen nur sagen, inhaltlich scheint es gar nicht so einen großen Unterschied zu machen. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, wo es inhaltlich
darf ich stopp, darf ich da noch dazwischen gehen?
Gerne.
Das ist ja interessant, wenn Sie sagen, in Wahrheit machen Biden und möglicherweise seine Nachfolgerin Kamala Harris dasselbe wie Trump. Aber warum will dann Trump alles rückgängig machen, was Biden gemacht hat? Insbesondere diesen großen Klimaschutz-Investitions-Act über 340 Milliarden Euro, von dem immer die Rede ist. Naja. Das will er ja alles rückgängig machen. Er will übrigens auch die Gesundheitsversorgung, Gesundheitsversicherung, die es da ja in Teilen zumindest gibt, wieder rückgängig machen. Er will
Kamala Harris hat sich
das komplette Migrationsregime rückgängig machen. Also er will jetzt das rückgängig machen, was die anderen ihm abgeguckt haben. Und dann würde ich sagen, ist er endgültig verrückt.
Nein,
oder?
Lieber Kollege Blome, es natürlich besteht Politik aus einem großen Fächer. Es gibt sozusagen natürlich viele, viele Sachen. Und er ist im Wahlkampf und er möchte vor allen Dingen ins Weiße Haus. Ich habe das eben nur gesagt, um Ihnen zu sagen, so fundamental groß ist der Unterschied zwischen ihm, den Sie für einen Wahnsinnigen halten, das tue ich übrigens nicht, und den anderen, der anderen Seite, ist eben gar nicht so groß, der Unterschied. Das ist ja sozusagen das Kernproblem. Es gibt allerdings natürlich schon Themen, wo der Unterschied groß ist. Die Ukraine ist so einer, da wäre ich zum Beispiel froh, wenn Trump Präsident würde, weil dann der Krieg vermutlich tatsächlich schnell enden würde. Und es gibt ein anderes Feld, wo der Unterschied, weiß ich nicht, wie groß ist, das ist natürlich Israel. In Wahrheit hat die Biden-Administration zwar immer israelische Politik kritisiert, sie aber doch weiterhin ermöglicht. Trump würde wahrscheinlich einfach aufhören, die Politik zu kritisieren und sie auch weiterhin ermöglichen. Also vermutlich auch dort kein großer Unterschied.
Sie finden, es gibt keine großen Unterschiede außer der Ukraine und das begrüßen Sie dann. Das ist echt großartig. Okay, also der einzige Unterschied, den Sie erkennen können zwischen Biden und Trump, ist, dass der eine Putin die Füße küsst und das finden Sie gut. Das wollen wir jetzt mal festhalten. Also langsam, lieber Kollege, ganz langsam, beschleichen mich ernsthafte Befürchtungen. Und wir sollten vielleicht beide auch mal zum Arzt gehen. Ja. Sie wären dann aber der Patient. Zweitens,
ja.
Es ist natürlich ein, wie ich finde, naja, man kann ihn zumindest mal erwähnen, Unterschied, ob jemand die Institutionen seines Landes, seiner Demokratie in den USA platt machen möchte, dismanteln, wie man auf Englisch sagt, also wirklich auseinanderschrauben und zerlegen will, wie das Donald Trump inzwischen ankündigt. Er kündigt ja große Säuberungen an. Das halte ich für tatsächlich einen Unterschied. Seine Leute, zumindest seine, so wie sagen, pseudo-intellektuelle Entourage, sagt, dieses Land wird nach den 4 Jahren ein komplett anderes sein. Donald Trump sagte, glaube ich, ja, nee, Diktator wolle er nicht werden, nur am ersten Tag, wenn er sie alle in den Knast steckt. Also alle seine Vorgänger in den Knast steckt, inklusive aller Beamten, die seinen Vorgängern gedient haben. Das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt langsam, aber sicher so sehr darüber aufrege und es nicht offenkundig auf der Hand liegt, dass dieser Mann wirklich ein großes Unheil wäre. Man müsste da mit ihm umgehen. Wenn er gewählt wird, wird er eben gewählt. Dann ist es eben so. Aber man müsste mit einem riesengroßen Unheil umgehen. Und für sie ist es so ein bisschen, ach Gottchen, dann kommt halt ein Clown dran, in 4 Jahren ist eh der Nächste wieder dran.
Nein, nein,
das finde ich
missverstehen,
Das finde ich leichtfertig, ehrlich gesagt, das so auf die leichte Schulter zu nehmen.
Sie missverstehen mich bewusst. Sie haben angefangen, unsere kleine Unterhaltung heute, lieber Kollege Blome, damit mir zu sagen, dass der Mann wahnsinnig ist. Das glaube ich nicht, der ist nicht wahnsinnig, er ist ein begnadeter Populist, er weiß, wie man mit den Leuten redet und umgeht und ich glaube, dass unsere Medien ein ums andere Mal nicht verstehen, wie die amerikanische Politik funktioniert und deshalb wir ja auch sozusagen nur noch das pathologisieren können, sie ja offenbar auch, ist doch interessant. Weil sie stellen natürlich dann auch die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung auch als wahnsinnig dar, weil die diesen Mann wählen.
Das bedeutet aber,
es reißt bei ihnen sozusagen
nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung wahnsinnig ist. Sie ist aber offenkundig bereit oder voller Absicht, einen Wahnsinnigen zu wählen. Ist wie bei der AfD. Das sind gewiss nicht alles Nazis, das sind nur ein Bruchteil der Wähler dürften Nazis sein. Sie sind aber bereit, auch die Nicht-Nazis, eine Partei zu wählen, in deren obersten Rängen Nazis umlaufen. Das ist halt der Unterschied. Es geht mir nicht ums Pathologisieren.
Das tun sie aber.
Es geht mir darum zu sagen, was ist.
Nein, das tun sie nicht. Sie
sagen, pathologisieren. Das ist ein begnadeter Populist. Was bedeutet das denn? Hallo? Ist das denn ein guter Populist?
Was sie machen, ist die Kapitulation des Journalismus, weil sie kapitulieren und ersetzen Journalismus durch Behauptung und durch Haltung, durch Ideologie oder durch Empörung. Das ist es sozusagen. Sie ersetzen Journalismus durch Empörung. Und das machen ganz, ganz viele unserer Zeitungen. Deshalb bleibt dann eben von diesem Pennsylvania Town Hall Meeting nur übrig, dass der Irre plötzlich die Platten aufgelegt hat. Und wo man sagt, ja, Leute, ihr versteht halt nicht, was da passiert. Der ist nicht verrückt, sondern der ist in einem Kontakt mit seinen Wählern. Das ist halt Wahlkampf,
Mann. Also Sie meinen, der Satz, Sie kommen mit diesen... Sie wollen jetzt wirklich Dinge tun wie keine Kühe mehr und keine Fenster in Häusern. Sie haben wunderbare Pläne für das Land. Ehrlich gesagt, Sie sind verrückt und Sie tun unserem Land großes Leid an. Das ist Wahlkampf. Sie meinen, das ist Kontakt mit in den Wähler, mit dem Wähler treten. Was ist denn das denn für ein Wähler? Also, wer versteht denn dieses Gestotter?
Ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Idee und das auch gleichzeitig die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Sie haben jetzt das Zitat von Trump vorgehalten und gesagt, der Mann ist doch irre, wenn er das sagt. Ja? Jetzt sage ich Ihnen mal ein anderes Zitat, was unser geliebter Vizekanzler Robert Habeck, ja, von dem hat bisher noch keiner gesagt, er ist verrückt, sondern alle, vor allen Dingen Journalistinnen, finden, er sieht wahnsinnig gut aus und hat sehr, sehr viel Charisma und ist überhaupt auch so ein innerlicher Politiker. Das stimmt, das habe ich gehört. Ich kann Ihnen die Quelle, ich will jetzt niemanden hier diskreditieren und so, aber das ist tatsächlich so. Egal, er hat gesagt, sich für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genauso bezahlt werden, ja? Und dann hat er noch weiter gesagt, so, hier ist niemand gekauft im Unterschied zu AfD und BSW. Jeder wisse, dass viele von denen aus Moskau und Peking bezahlt werden, hat Robert Habeck gesagt. Das habe ich nur mitbekommen, weil ich neulich bei einem Essen gesessen habe und sehr gute Freunde von mir gesagt haben, hier, Wagenknecht, BSW, wir wissen doch alle, die bekommt Geld aus Moskau. Und ich so, woher wisst ihr das denn? Das wusste ich noch gar nicht. Doch, das weiß doch jeder, habe ich gerade gelesen, jeder weiß, die bekommt Geld aus Moskau. Und jetzt stellt sich heraus, das lässt sich gar nicht belegen. Es gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass die Geld aus Moskau bekommt, das BSW. Und Habeck musste sich entschuldigen und musste unterschreiben, dass er sowas nicht nochmal sagt. Wie nennen Sie dann Habeck, wenn Sie vorher mir das erzählt haben, wie Sie Trump finden?
Eins halten wir vorher fest, mit Blick auf die AfD hat er recht gehabt. Darum sind ja, also zumindest sind ja mehrere Leute, Herr Bistrom war der eine, Herr Krah der andere, genau wegen solcher Vorwürfe, dann letztlich auch von ihrer eigenen Partei in die Wüste geschickt worden. Klammer zu. Beim BSW ist das nicht erwiesen. Es gibt eine sehr, sehr klebrige inhaltliche Nähe, wie ich finde. Aber Sie haben völlig recht, wenn man sagt, du kriegst Geld aus Moskau und Moskau bezahlt deine, Entschuldigung, widerwärtige Propaganda, dann sollte man das besser beweisen können. Da ist Robert Habeck klar über das Ziel hinausgeschossen, dass es beweist, er sei irre, wie Trump irre ist. Ah. Das finde ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, den Satz mit den Kühen und den Fenstern in den Häusern, den finde ich jetzt doch nochmal kategorial was anderes, als in der Tat in einer Wahlkampfveranstaltung oder überhaupt so weit übers Ziel hinauszuschießen mit Behauptungen und Vorwürfen, dass man das nachher wieder einsammeln muss. Sie haben vollkommen recht, das hätte er besser nicht gesagt, aber das ist wirklich was anderes.
Das nennen Sie übers Ziel hinausschießen. Das nennen Sie, da, guck mal, und das ist doch das, was, das ist doch mir auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer. Es ist eben immer so, man macht es sich immer so, wie man es gerne hätte. Das ist jetzt sozusagen, da ist der Habeck mal übers Ziel hinausgeschossen, ja. Das hat übrigens auch seine Sprecherin gesagt, nachdem er das unterschrieben hat, sowas nicht zu wiederholen, weil Wagenknecht eben sich juristisch gewehrt hat, da hat sie gesagt, er habe etwas zu sehr zugespitzt. Nein, er hat nicht zugespitzt. Das waren Fake News. Er hatte sich aus den Fingern gesogen. Es gibt dafür überhaupt gar keinen Beleg. Es ist einfach die inhaltliche Nähe. Das ist so, als würde man mir vorwerfen, ich werde aus Moskau bezahlt, weil ich auch, was die Analyse des Ukraine-Kriegs angeht, eine andere Haltung habe als Herr Pistorius oder Herr Blome. Das ist aber total irre. Und das zeigt.
Aber Sie haben sich kürzlich ein neues Auto gekauft. Das ist mir schon aufgefallen.
Und zwar ein russisches, meinen Sie jetzt?
Sie sind mit so einem Lada gekommen.
Ein Lada Niva, den wollte ich, als ich Ende 20 war, wollte ich immer einen Lada Niva haben und mit dem durch Algerien fahren, bis ins Taman Raset-Gebirge. Naja, habe ich auch nie gemacht. Vielleicht später.
Ich glaube,
vielleicht
wir beide zusammen. Lada wollte den Niva, habe ich irgendwo mal gelesen, in Spanien Nova nennen. Das war aber keine so gute Idee, weil Nova heißt, glaube ich, auf Spanisch funktioniert nicht. Oh gut, Klammer zu.
Ganz kurz, Blome, Sie haben das jetzt mit den Fenstern so oft gesagt, aber können Sie mir noch einmal, was hat Trump zu den Fenstern gesagt?
Naja, dass es keine Fenster mehr in Häusern geben würde. Wahrscheinlich gibt es auch keine Häuser mehr. Es gibt auch keine Türen mehr. Es gibt einfach gar nichts, gar nicht mehr, wenn die Demokraten drankommen.
Aber erinnert sie das nicht an Angela Merkel, die gesagt hat, was sie an Deutschland so besonders liebt, sind die Fenster, die so schön schließen? Da hat auch keiner gesagt, Angela Merkel ist wahnsinnig. Dabei ist dieser Spruch auch annähernd wahnsinnig. Was lieben sie an Deutschland? Dass die Fenster so schön dicht schließen. Keiner hat an ihrem Verstand gezweifelt.
Weil es stimmt. Offenkundig gibt es deutsche Fensterproduktionen, die sehr, sehr gut sind, vielleicht sogar in der Welt geschätzt. Aber dass eine politische Partei antritt, Fenster in Häuser zu verbieten, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das aber hat Donald Trump gesagt. Und das ist fast so wie Wagenknecht. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Wie gesagt, Robert Habeck hat, wir können es auch Lüge nennen, wie Sie wollen. Also er hat einfach die Unwahrheit gesagt und ihr etwas unterstellt, was mindestens mal unbewiesen ist bis dato. Auch wenn es auf den allerersten Blick plausibel scheint. Aber es ist unbewiesen, damit wir ganz klar sind. Einer Frau, die allerdings von der politischen Lüge lebt. Das muss man jetzt auch sagen. Ja, die sich die Wirklichkeit in einer Form zurecht biegt und zurecht lügt, Entschuldigung, dass sich die Balken biegen. Und zwar immer zum Zwecke, Stimmen zu generieren, Angst zu schüren und Wahlkampfsüppchen darauf zu kochen. Das ist schon krass.
Sie meinen, sie ist eine Politikerin?
Nee, das finde ich jetzt echt blöd, Augstein, wenn ich das sagen darf. Es ist nicht so, dass alle Politiker lügen, nur wenn sie den Mund aufmachen. Aber es gibt Politiker, die lügen ziemlich häufig, wenn sie den Mund aufmachen. Und in diese Kategorie würde ich Frau Wagenknecht eher einteilen. Und meine den Begriff Lüge damit, dass sie die Wirklichkeit in einer Form darstellt, wie sie es ihrer, wenn man so will, politischen Meinung, ihrer politischen Zielsetzung am besten zuträgt. Also, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, dann ist von den russischen Angriffen auf zivile Ziele vergleichsweise wenig die Rede, dann ist es immer nur die Ukraine, die ja in die NATO wollte und das ginge so nicht. Wenn es über die Rentner geht, dann sind es immer alle Millionen Rentner kurz vom Hungertod, insbesondere in Ostdeutschland. Das ist auch kompletter Quatsch. Und alle drei Wochen inzwischen, alle 8 Wochen inzwischen, hat man das Gefühl, kommt sie mit einer neuen kleinen Anfrage, zieht sich die Zahlen von der Bundesregierung, verdreht sie, lässt was weg, um nochmal argumentieren zu können, wie schrecklich schlecht es allen Rentnern geht. Wie skandalös niedrig alle Renten und die Rentnereinkünfte und Einkommen sein. Und das stimmt einfach alles nicht. Das ist schon krass. Ich habe das jetzt einmal vor einer Woche mal nachvollzogen für 2 Aussagen. Und wenn Sie so viel weglassen, links und rechts, bei der Beschreibung der Wirklichkeit, wie Sarah Wagenknecht, dann können Sie auch gleich lügen.
Aber ich finde das komisch, dass Sie das jetzt so sagen, weil wenn ich es jetzt ernst nehme, es ist ein schwieriges Thema, weil es ja die Frage ist, was ist noch eine seriöse Aussage im politischen Geschäft, im Tagesgeschäft, im Wahlkampf? Also was kann man noch sagen und was nicht? Wie Sie an dem Beispiel Habeck merken, und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so bösartig und blöde sein, weil ich habe gar nichts gegen Robert Habeck, merken Sie ja, selbst jemand, der wahrscheinlich von sich selber denkt, dass er ein im Prinzip anständiger Mensch ist oder Politiker ist, der eben nicht populistisch geneigt sein will oder so, sagt dann Sachen, die einfach falsch sind. Also es ist einfach Unsinn, was er da geredet hat, weil er es im politischen Kampf als Argument gerade gut gebrauchen kann und weil er natürlich auch inhaltlich das BSW ablehnt und die Ukraine-Politik des BSW ablehnt. Also lässt er sich hinreißen zu solchen Aussagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt uns die Mühe machen wollen, die Rentenaussagen von Sarah Wagenknecht hier im Detail auseinanderzunehmen. Aber sind Sie der Ansicht, dass sich das wirklich so fundamental unterscheidet von dem, was Wolfgang Kubicki macht oder was andere Politiker machen, die dazu neigen, drastisch zuzuspitzen?
Ich glaube, es unterscheidet sich vom Durchschnitt allemal von den Politikern, die ich schätze, als Politiker, egal welcher Partei, unterscheidet es sich drastisch. Und bei Wolfgang Kubicki, wo der auf der Wagenknecht-Skala steht, das lassen wir mal dahingestellt. Da habe ich auch so meine Zweifel, ob man nicht bei auch Wolfgang Kubickis Äußerungen, Vielfachäußerungen, eine Menge finden könnte, wo man sagen müsste, lieber guter Mann, wir erkennen das Ziel und die Absicht, aber der Weg dahin ist derartig krumm. Das geht so nicht. Und ich finde, es ist schwierig, daraus einen Standard zu machen. Aber haben Sie nicht das Gefühl, lieber Augstein, und meine ich jetzt ganz ernst, dass es so ein Mindeststandard mindestens geben müsste, ob es den noch gibt oder ob er in der letzten Zeit echt unter die Räder gekommen ist, weil die AfD hinzugetreten ist, die wirklich keinen Standard kennt. BSW, finde ich, ist auf diesem Weg ganz schön weit unterwegs und man wird sehen, wie weit sie zu gehen bereit sind. Aber müsste es nicht irgendeinen solchen Standard geben, wo man sagt, so, also unter dieses Level gehen wir nicht. Unter dieses Level geht kein ernstzunehmender Politiker. Das wäre mir schon ganz recht.
Ja, da bin ich ja Ihrer Meinung. Ich hab,
oder ist das naiv?
Nein, das finde ich nicht naiv. Das ist doch ein blödes Argument, naiv. Das ist ja Quatsch. Ich habe gar nichts gegen Naivität. Ich glaube nicht, dass Wagenknecht da die Richtige ist. Ich glaube, was Ihnen bei Wagenknecht so auffällt, ist, dass sie natürlich eine echte Ausnahmefigur ist. Also in jeder Hinsicht. Sie ist sozusagen sowohl im Guten als auch im Schlechten, wenn man so will, oder auch in ihrer Undurchsichtigkeit, in ihrem enigmatischen, ja, eine Ausnahmefigur. Das konnte man ja neulich in dem Gespräch, was Welt-TV gemacht hat, zwischen Alice Weidel und Sarah Wagenknecht, ehrlich gesagt ganz gut beobachten. Klammer auf, finde ich auch interessant, dass das jetzt so ein komischer, obskurer Sender wie Welt-TV machen muss. Das wäre mal was gewesen, vielleicht, was auch die Öffentlich-Rechtlichen hätten machen sollen. Diese beiden Frauen gegeneinander zu stellen.
Lassen Sie mich da noch einen Satz zu sagen. Ja. Ich glaube, um dieses Format haben sich viele beworben. Was heißt beworben, haben viele angefragt, ob die beiden Damen dazu bereit wären. Die saßen ja nach der Europawahl in einer Runde, die ich moderieren durfte, für NTV und in Teilen RTL. Und die Welt hat offenkundig unmittelbar sehr schnell danach angefragt, ob sie dieses Duo bekommt. Und ob die anderen nicht auch angefragt haben. Wir hatten auch angefragt, aber eben ein bisschen später. Insofern weiß ich gar nicht, ob die Öffentlich-Rechtlichen nicht auch angefragt haben. Also ihnen das unterschieben, fände ich jetzt nicht okay.
Gut. Jedenfalls, das war ein sehr, 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 sehr spannendes Erlebnis. Denn man konnte also erstmal die totale Überlegenheit von Sarah Wagenknecht sehen in diesem gegenüber krass. Alice Weidel, was ich so nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, das war mir nicht so klar. Also ich hatte Alice Weidel überschätzt, finde ich ja auch interessant. Und man sieht natürlich auch, dass Sarah Wagenknecht ein unglaublich breites, wie sagt man das, ein Klavier hat, wie viel, ganz viele Oktaven sozusagen hat, mit denen sie spielen kann. Sie kann natürlich auch einfach umschalten auf ganz vernünftig und ganz seriös und klingt plötzlich wie so eine richtige, ganz normale Politikerin. Und dann plötzlich wieder kann sie Sachen sagen, wo Ihnen, dem Kollegen Blome, sozusagen die Socken von den Füßen fliegen. Das ist natürlich etwas, das können ganz, ganz wenige.
Ja, und das Schlimme oder also Interessante
Sie merken, ich bin so eine Art Fan. Ja, also aus der großen Entfernung und auch mit ein bisschen Gruseln und Frösteln bin ich ein echter Wagenknecht-Fan.
Naja, Sie finden sie unheimlich gut. Und jetzt können Sie überlegen, ob Sie da noch ein Komma, eine Pause oder einen Bindestrich zwischen machen. Ich finde sie verantwortungslos, ehrlich gesagt. Aber sie ist technisch, hat sie ein viel größeres Repertoire, das ist halt gerade, was Sie sagten, ein viel größeres Repertoire, von der Stimme bis zur Vernunft, bis zur schrillsten, ja, meinetwegen auch Lüge oder verdrehten Wahrheit, wie Sie es immer nennen mögen. Aber das, wie ich finde, gemessen an dem, was für dieses Land wichtig wäre, gemessen an dem, was Politiker ganz allgemein, unabhängig von ihren, wie soll man sagen, ideologischen Ausrichtungen, an Zusammenhalt produzieren sollten, mindestens mal nebenbei produzieren sollten, versündigt sie sich an diesem Land. Sarah Wagenknecht versündigt sich an diesem Land, indem sie Ost und West spaltet, oben und unten versucht zu spalten, arm und reich, alte und junge. Das ist eine klassische populistische Agenda. In diesem Fall ist es linker Populismus und darum glaube ich, stehen wir auch alle so ein bisschen rätselnd davor, dass man links und national und populistisch irgendwie zusammenkriegt und das schafft diese Frau. Und darum eine Partei wie die CDU einerseits in Versuchung führt, mit ihr zu koalieren und andererseits natürlich total abstößt in ganz bestimmten, meinetwegen außenpolitischen oder Westbindungsfragen.
Aber Sie sagen, sie spaltet das Land. Auch ganz tolles, spannendes, merkwürdiges Argument aus einer ganz anderen Zeit oder aus einem ganz anderen Denken. Politik bedeutet spalten, weil Politik bedeutet, Interessen zu definieren und sie zu differenzieren Sagen wir nicht spalten, sagen wir differenzieren. Darum geht es in der Politik. Interessen zu differenzieren von anderen und sie dann auch gegeneinander zu stellen. Das finde ich ja das Merkwürdige auch in unserer Politik, die man sagt, in der Mitte und wir müssen alle gemeinsam und letztlich gibt und so. Das ist aber totaler Quatsch und das ist natürlich auch das Politikverständnis von Sarah Wagenknecht und deshalb finde ich sie vielleicht auch gut, weil das auch mein Politikverständnis ist, weil hier die Frau, die Bäckersfrau, die hier unten arbeitet, die hat halt ein anderes Interesse als eben der Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Interessen politisch voneinander zu trennen und sie gegeneinander zu positionieren. Wenn man immer so tut, als hey, wir sitzen alle in einem Boot und so, sorry, aber dann hat halt der Vorstandsvorsitzende den deutlich besseren Platz als die Bäckereiverkäuferin ja, hier unten bei mir um die Ecke.
Aber, also auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt zur, Achtung, Haarspalterei kommt. Natürlich geht es um die Frage, in welche Richtung fährt dieses Boot? Und ist es eher die Richtung, die jetzt der Bäckereifachverkäufer gut findet oder die Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns oder was auch immer? Also in welche Richtung fährt das Boot? Das ist die Frage, die Politik entscheidet und dann natürlich auch in einer harten Interessensauseinandersetzung entscheidet über den Kurs. Aber nicht über die Frage, ob einer ein Loch in das Boot schlägt. Denn wir sitzen alle in dem einen Boot, von dem wir gerade gesagt haben, dass es um den Kurs desselben geht.
Wie gesagt, aber in dem Boot.
Und Sarah Wagenknecht ist nicht jemand, der bereit ist, auf jeden Fall das Boot heile zu lassen, auch wenn es nicht in die Richtung fährt, die sie gut findet.
Nein.
Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, auf den ich hinaus will. Ich hätte gerne Politiker, die sagen, okay, das Boot machen wir nicht kaputt. Ganz egal, in welche Richtung wir am Ende fahren, wie die Mehrheit sich entscheidet, in welche Richtung es geht. Das Boot machen wir nicht kaputt.
Sie würde aber sagen, Leute, das Boot ist bereits leckgeschlagen und da sitzen Leute in dem Boot, denen steht das Wasser bereits bis zum Hals, wenn die anderen irgendwie noch sich schön im Trockenen wähnen können. Und jetzt sollten wir beide uns von dieser Metapher verabschieden, denn wer weiß, ob
ich
es
fand die Metapher ziemlich gut.
Ja, ja,
und Sie haben gemerkt, dass Sie kein Argument mehr dagegen
haben.
Doch,
ich habe Ihnen gerade eins gesagt. Ich habe gesagt, die einen sitzen da, das Boot ist bereits leckgeschlagen.
Sie meinen, das Boot ist gesunken? Und jetzt ist es nur noch die Frage, in welche Richtung es geht?
Einigen steht das Wasser bereits bis zum Hals. Wenn andere noch trockene Füße hatten, da war ich sehr froh, dass ich diese Metapher noch so geschickt weiterführen könnte. Und jetzt
aussteigen. Wenn das Boot schon sinken muss, ich bin dafür, dass wenn das Boot schon sinken muss, ist, dass es nach oben sinkt.
Nach links.
Nein, das ist jetzt, bin ich auch für.
Nach links sinken.
Nach links oben sinken.
Okay, Blome, das läuft doch alles sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir diese Woche, ich möchte nicht sagen Spaß gemacht hat, weil dafür ist es zu ernst, aber wo ich dann auch gedacht habe, ja, ich weiß irgendwie, ich verstehe die Welt, in der wir leben, zusehends weniger, sagen wir mal so, nämlich der Siegesplan von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, ja, also jetzt der Siegesplan. Ich meine, als Deutscher tut man sich ja mit so Siegesplänen immer schwer, weil man immer an den Endsieg denkt und so, der jetzt dann doch noch kommt. Ich weiß, solche Vergleiche sind voll verboten, aber die Sprache bringt einen dahin. Also wie fanden Sie denn den Siegesplan?
Ich finde überraschend und dann aber auch wieder bezeichnend, dass Sie von dem Begriff das nach oben sinkende Boot auf den Siegesplan der Ukraine kommen.
Nein, das sinkende,
das hat auch was zu sagen.
Das sinkende Boot hat mich eben dahin gebracht, weil ich glaube nämlich, der Siegesplan ist keiner und die Ukraine sinkt auch. Und ehrlich gesagt, ist es eine totale Katastrophe. Und zwar die ukrainische Politik und was der Westen dort macht, ist eine echte, echte Katastrophe. Aber jetzt sind erstmal Sie dran zum Siegesplan.
Ich muss ehrlich sagen, aus reinen Marketing-Gesichtspunkten, also wenn man so will, könnte man den Begriff gut verkaufen, hätte ich einen anderen als Siegesplan gewählt. Wobei das vielleicht in der Ukraine für ukrainische Ohren und um dieses Volk und seinen Präsidenten geht es ja anders klingen mag als in unseren etwas wohlstandsverwöhnten Ohren. Kann sein. Ich finde es jetzt auch nicht so ideal. Aber immerhin tut ja Herr Zelensky das, was Sie immer von ihm gefordert haben. Insofern verstehe ich überhaupt nicht, dass Ihnen das jetzt auch nicht recht ist. Denn er redet ja über einen Weg zu einem Frieden. Über einen Weg, über von ihm vorgeschlagene Etappen, mit einem von ihm vorgeschlagenen, wenn man so will, Zeitplan, wie man zu einem Ende der kriegerischen Auseinandersetzung kommen könnte, vorausgesetzt, der Herr im Kreml, der immer die Bomben auf die Baumärkte und die Kinderkrankenhäuser schmeißt, davon ablässt. Und was haben Sie jetzt dagegen? Verstehe ich nicht.
Blome, Selenskyj hat überhaupt nichts dazugelernt. Ja? Es ist eben nicht so, dass er jetzt sagt, irgendwie hier einen Weg zum Frieden, sondern es ist das, was er Siegesplan nennt. Insofern ist meine Analogie ja mit der deutschen Verblendung im Zweiten Weltkrieg ist gar nicht so schlecht. Es ist ein komplett verblendeter Irrsinn, den er da gesagt hat. Er hat immer noch nicht anerkannt, dass natürlich die Ukraine Territorium erstmal vielleicht an die Russen verlieren wird. Das will er einfach nicht wahrhaben.
Die Ukraine hat unter tätiger Mithilfe des Westens bereits einiges an Territorium verloren bzw. auf sehr lange Zeit abgegeben, beginnend bei der Krim und dann aber auch im Osten diese beiden Regionen. Also so gesehen findet sich offenkundig Herr Selenskyj in Teilen, scheint mir, damit ab, was an Stillstand bzw. Lage auf dem Schlachtfeld an der Front da im Osten der Ukraine entstanden ist. Ich glaube schon, dass hinter den Kulissen, gerade auch in der Bundesregierung, langsam aber sicher die Zweifel so groß werden, dass sie sich als Druck auf Selenskyj übersetzen und zu Druck auf Selenskyj werden, jetzt doch einmal dem Gedanken näher zu treten, irgendwie zumindest, dass man das wird für einen Moment lang einfrieren müssen, weil andernfalls die Russen, die offenkundig bereit sind, zu Zehntausenden ihre jungen Leute zu opfern, immer weiter vorrücken werden. Und dann könnten sie jetzt sagen, ja, hätte man doch schon vor einem Jahr machen können. Würde ich darauf antworten, ja, hätte man vielleicht können, aber hätte man nicht wissen können. Und vor allen Dingen, wer sagt eigentlich, dass Russland überhaupt jetzt oder vor einem Jahr mitgemacht hätte? Das vergangene Jahr übrigens haben die zugebracht, systematisch die Heizkraftwerke in der gesamten Ukraine zu zerschießen, damit im Winter die Leute erfrieren. Das ist ihr Friedensverhandlungspartner. Schönen Gruß ausschreiben.
Ja, aber Blume, das ist doch kurios. Der Mann, Sie haben vorhin, haben wir über Trump geredet, ja, den Sie für irre halten und der irgendwie total verrücktes Zeug redet, was mit der Realität nichts zu tun hat. Selenskyj müsste nach Ihren Maßstäben auch total wahnsinnig sein. Denn dieser Siegesplan ist verbal, entfernt sich das immer weiter von der Realität. Und das ist doch ein echtes Problem. Es ist ein Problem für den Mann, für die Öffentlichkeit, für die ukrainische Gesellschaft, auch für die ukrainischen Kämpfenden an der Front. Wenn in der Rede, also in der Darstellung, es immer weiter so getan wird, als gäbe es dieser Sieg, der kommt noch, wir werden kein Territorium aufgeben, es wird keinen Handel mit ukrainischem Gebiet geben, es gibt kein Einfrieren des Konfliktes. All das hat Selenskyj nochmal gesagt, so als hätte es einfach dieses vergangene Jahr, wo die Ukraine militärisch ins Hintertreffen gegangen ist, einfach gar nicht gegeben. Es ist eine Realitätsverleugnung. Und was immer noch nicht passiert ist, ist, dass unsere Öffentlichkeit und unsere Politik so weit ist, auch öffentlich zu sagen, Leute, kommt man in der Wirklichkeit an, das wird so nicht mehr laufen, wie ihr euch das vorstellt. Das passiert einfach nicht. Und das macht mich ganz verrückt, weil da sterben dauernd Leute, Menschen. Und es wird aber so geredet, als, verstehen Sie, das geht so auseinander. Realität und Worte entfernen sich immer mehr.
Augstein, in diesem Siegesplan steckt doch vor allen Dingen eine Herausforderung, eine Frage an uns, also an den Westen, an die NATO-Staaten. Nämlich, ich glaube, Punkt 2 oder Punkt 3 ist dann die möglichst baldige NATO-Mitgliedschaft. Also nicht während des Krieges, ist ja klar, das geht nicht, das macht die NATO nicht, sie nimmt keine Kriegsparteien auf. Aber wenn die NATO sagen würde, in dem Augenblick, wo da Frieden herrscht, in irgendeiner Form nehmen wir die Ukraine auf, hätte sich trotzdem natürlich, wenn man so will, dass die Gefechtslage in Anführungsstrichen, die strategische Situation auch für die laufende Auseinandersetzung drastisch verändert. Denn dann kämpft Putin gegen ein zukünftig garantiertes NATO-Mitglied. Das heißt, das lädt den Konflikt ja komplett anders auf und könnte ihn auch ganz anders auf ganz andere Bahnen lenken. Insofern, glaube ich, geht es beim Siegesplan auch um die Frage, was sind wir im Westen, die Deutschen, die Bundesregierung, die anderen Staaten der NATO, die USA zuvorderst, bereit einzusetzen in diesen Konflikt? Das fragt er uns. Und darauf, da haben Sie recht, haben wir keine Antwort.
Wir haben, glaube ich, 30 Milliarden jetzt schon eingesetzt dafür, dass am Schluss, am Ende, das habe ich Ihnen schon vor einem Jahr gesagt und ich sage es Ihnen jetzt nochmal und Sie können mich dann an meinen Worten messen, dieser Konflikt wird damit enden, nicht enden, aber dieser Krieg erstmal wird damit enden, dass die Krim und diese Ostgebiete und Teile der Schwarzmeerküste der Ukraine verloren gehen und man auf dieser Grundlage einen Waffenstillstand machen wird mit irgendeiner heiklen Waffenstillstandslinie und dann wird die Ukraine vom Westen überschüttet werden mit Geld, noch mehr Geld. Übrigens, die Korruption war in der Ukraine noch nie so hoch wie jetzt. Kein Wunder, weil da auch noch nie so viel Geld im Spiel war wie jetzt. Und dann wird man an dieser Stelle irgendwie diese Kämpfe beenden. Und das hätte man schon vor einem Jahr machen können. Da, echt, mark my words.
Naja, wenn die Ukraine gesagt hätten vor einem Jahr, wir strecken die Waffen, damit der Krieg beendet wird, hätten sie den Krieg verloren. Das ist mindestens so plausibel als Annahme oder als Prognose wie die ihre. Und wie gesagt, ein Kriegsherr auf der anderen Seite, der in einer Hemmungslosigkeit gegen die Zivilbevölkerung Krieg führt und das diesen Krieg gegen die Zivilbevölkerung immer weiter eskaliert, immer schlimmer macht, mit dem, ach, hätten wir schnell einen Frieden gemacht. Ich glaube, das ist wirklich, das grenzt an Zynismus, Augstein, das grenzt wirklich an Zynismus, das zu unterstellen und das glauben zu wollen, da hätten wir aber jede Menge Tote gespart. Ja, vielleicht, aber nur um den Preis einer vollständigen Niederlage der Ukraine. Möglicherweise auch um den Preis der Teilung des Landes komplett, was ja Herrn Putin immer noch vorschwebt, oder aber der Vertreibung aller Nazis.
Es wird ja eine Teilung geben. Es wird eine Teilung, also nicht eine Teilung in der Mitte durch, aber das Land ist ja riesig groß. Aber ich sage ja, diese Ostgebiete und ein Teil dieser Küste.
Sie meinen, das Land ist so groß, Sie können schon auf ein Drittel verzichten? Haben Sie noch alle Augstein?
Das habe ich nicht gesagt. Das ist jetzt in Ihrer Fantasie. Ich sage Ihnen, dieses Land wird nicht geteilt in der Mitte durch. Es ist ein sehr großes Land. Es wird nicht in der Mitte geteilt, aber diese Ostgebiete wird die Ukraine verlieren. Ja, und die Krim hat sie eh schon verloren. Das ist eine Tatsache. Ich weiß jetzt gar nicht, ist komisch. Wenn ich Ihnen sage, dass das so ist, heißt das nicht, dass ich das gut finde. Können Sie das auseinanderhalten? Können Sie sozusagen die Beobachtung eines Sachverhalts trennen von der Begrüßung dieses Sachverhalts? Das ist irgendwie bei uns zusehends.
Naja, wenn Sie den Sachverhalt akzeptieren, finde ich das nicht gut. Vielleicht können wir es so formulieren. Ich bin nicht bereit, diesen Sachverhalt zu akzeptieren. Und ich halte ihn auch nicht für ein Gesetz. Man könnte es ändern. Die Frage ist, ob, und jetzt kommen wir an den Punkt, in dem wir vor 3 Minuten waren, ob der Westen bereit wäre, dafür alles einzusetzen, was man einsetzen könnte. Ist er offenkundig nicht. Und dann behalten Sie vielleicht recht, dass unter diesen obwaltenden, beschränkenden Bedingungen mehr für die Ukraine nicht drin
unter
ist.
Den Bedingungen, sein, ja. Genau, unter den Bedingungen einer berechenbaren Realität. So würde ich das formulieren, lieber Blume.
Augstein, die einzige berechenbare Aktualität, die es wirklich gibt, ist die nächste Woche, wenn es hier weitergeht.
Tschüss, Blume. Freue mich schon.
Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.